Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Wir sind wieder auf Sendung. Dank unserer Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, für die wir herzlich danken. Am Konzept ändert sich nichts, nur dass wir die Welt vor 100 Jahren nun durch die Brille der Hamburger Zeitungen betrachten. Also verfolgt mit uns den Weimarer Sommer in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Delila Werdermann für die Mitarbeit bei dieser Folge. Und nun zum heutigen Zeitungsartikel.
Kafka, Schönberg, Caspar David Friedrich, Kant, Puccini, Marco Polo, dass 2024 auch Johann Wolfgang von Goethe mit seinem 275. einen zumindest halbrunden Geburtstag feiert, geht angesichts der vielen sonstigen Jubilare fast ein wenig unter. Vielleicht, weil einige der Jahrestage vor 100 Jahren noch nicht begangen wurden, war das 1924 ein klein wenig anders. Zumindest am 28. August selbst und zumindest in Weimar rüstet man durchaus zu gewissen Feierlichkeiten, über die uns das Hamburger Echo vom Folgetag am 29. August ausführlich unterrichtet. Vieles klingt nach einem fröhlichen, volkstümlichen Fest, zufrieden, jauchzet, groß und klein, nur ein paar chauvinistische Töne trüben die gute Stimmung. Rosa Loy hat sich für uns in Weimars buntes Gewimmel gestürzt.
Goethe-Tage in Weimar. In Weimar herrscht lebhaftes Treiben seit einigen Tagen. Der von einer Musikbande, in der die große Trommel die Melodieführung hat, geführte Zug der vom Bundesfest in Hannover heimkehrenden Sänger ist bald vorübergerauscht. Auch die am Platz vor der Hauptpost stehenden Gruppen von Jünglingen in Windjacken mit Hakenkreuz und schwarz-weiß-rotem Band, die sich meistens in stimmwechselnden Alter befinden, fallen nicht weiter auf. Aber der Zustrom von Personen ist in diesen Tagen groß, die nach den Goethestädten der Thüringer Hauptstadt wallfahren. Am Donnerstag war Goethes 175. Geburtstag. Es gibt in Deutschland noch genug Kulturmenschen, die an diesem Tage in ihrem Herzen ein feierliches Empfinden haben, dass all das Wunderbare, Große und Schöne, das dieser Genius dem deutschen Volk und der ganzen Welt geschenkt hat, durch die wüste Raserei des Krieges doch nicht ganz vernichtet werden können. Und mehr als sonst wohl trieb es deshalb in diesen Tagen nach Weimar. Die Goethestätten waren stark besucht. In Tiefurt konnte trotz strömenden Regens am Mittwochnachmittag das Schloss die Menschen kaum fassen. In Belvedere folgte am Morgen Führung auf Führung und das Heiligtum am Frauenplan glich einem Bienenkorb. Ununterbrochen strömte es ein und aus. Auch die übrigen Stätten, wo man wohl auf Goethes körperlichen Spuren zu wandeln vermeinen durfte, waren lebhaft besucht. Schillers bescheidene Wohnung in der Schillergasse, das Wittumpalais, das große Schloss am Fürstenplatz, die Fürstengruft, das Goethe- und Schiller-Archiv am Anfang der Allee nach Tiefurt und nicht zuletzt das Gartenhaus im wunderbaren Park am Ilm. Als wir am Mittwoch in der Frühe auf dem Weg nach Belvedere über den Frauenplan kamen, waren schon viele geschäftige Hände dabei, das Goethe-Wohnhaus und das Goethe-Nationalmuseum mit Eichengrün zu schmücken. In einem Blumenladen hing ein Kranz, dessen Schleife die Worte trug: dem unsterblichen Nachbar die Plangemeinde. Hoffentlich sind es nicht nur die Inhaber der zahlreichen Läden, in denen man Postkarten und andere Andenken an Goethe und Weimar verkauft, die sich zu dieser Plangemeinde zusammengetan haben, um Goethefeiern geschickt geschäftlich für sich zu fruktifizieren. Am Abend schon standen alle Häuser am Frauenplan in festlichem Schmuck und unter hohen Ehrenpforten aus Eichenlaub führten die Wege zu dem sonst so stillen Platz. Am Donnerstag, dem eigentlichen Festtag, war dann die Feier, zu der die Goethe-Gesellschaft geladen hatte. Es ist eine Diskrepanz ärgster Art, dass an der Spitze der Goethe-Gesellschaft zurzeit ein Mann steht, dessen Wesenheit zu der Gesamtpersönlichkeit Goethe in schroffem Gegensatz steht, Gustav Röthe. Zwar ein hervorragender Germanist, aber auch ein engstirniger Chauvinist, der von dem Kosmopolitismus und der harmonischen Menschlichkeit Goethes nie einen Hauch gespürt hat. Die Feier ist dadurch stark beeinträchtigt worden. Mancher, der gerade der Goethe-Tage wegen nach Weimar kam, ihr ferngeblieben. Wolfs Telegrafenbüro berichtet über sie: Die offizielle Feier von Goethes 175. Geburtstag begann um 12 Uhr mittags im großen Armbrustsaale. Der Präsident der Goethe-Gesellschaft, Professor Röthe, entwarf in seinem Festvortrag ein umfassendes Bild der gewaltigen Persönlichkeit Goethes. Mit einem Liedervortrag des Lehrergesangsvereins fand die schlichte Feier ihr Ende. Abends fand auf dem festlich geschmückten Frauenplan vor Goethes Wohnhaus eine Feier statt. Alle Häuser des Platzes waren reich mit Blumengewinden und Girlanden geschmückt und alle Fenster illuminiert. Kurz nach 8 Uhr ertönte von der Treppe des Goethehauses ein Hornsignal und der Seminarchor ließ Goethes Lied vom Heideröslein über den Platz in die Nacht hinaus ertönen. Sodann betrat Oberbürgermeister Dr. Müller die Rednertribüne und feierte in kurzen Ausführungen die Bedeutung von Goethes Persönlichkeit für die Stadt Weimar. Ihm sei es in erster Linie zu danken, dass Weimar ein Wallfahrtsort für alle Gebildeten nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen Welt geworden sei. Dafür werde Weimar der Persönlichkeit des großen Dichters unauslöschliche Dankbarkeit bewahren und deutsche Art und deutsches Wesen, das er vertrat, zu Ehren bringen. Mit dem Gesang des Thüringer Liedes von demselben Chor erfolgte die Überleitung zu dem Vortrag des Festgedichtes von Friedrich Lienhardt, das der Schauspieler am Nationaltheater Illiger zu Gehör brachte. Der Anfang von Wanderers Nachtlied schloss die kurze, aber außerordentlich eindrucksvolle Feier ab. Am Abend erstrahlte der geschmückte Frauenplan in festlichem Lichterglanz. Vor den Fenstern aller Häuser am Plan standen brennende Kerzen und eine still bewegte Menge brachte in schweigender Ergriffenheit dem größten Genius des deutschen Volkes ihre Huldigung dar.
Wie sagt schon unser Meister Goethe, auch wenn in unserer engen Zelle die Lampe freundlich wieder brennt, dann wird's in unserem Busen helle, im Herzen, das sich selber kennt. Vernunft fängt wieder an zu sprechen und Hoffnung wieder an zu blühen. Man hört wieder auf den Tag genau, ach nach des Geschichtspodcasts Quelle hin. Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin ein bissel klüger als zuvor. In diesem Sinne, bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.